Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon und Kevin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ihr hört heute schon wieder mich, Simon, und ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich hatte das in der Preview schon gehört, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und habe Hoffnung, dass ich bald wieder ganz normal hier reden kann und ihr nicht mit der etwas erkältungsbelasteten Stimme vorlieb nehmen müsst. Ich nehme heute nicht alleine auf, sondern habe mir mal wieder den Kevin Müller eingeladen. Hi Kevin, schön, dass du dabei bist.
Ein wunderschönes Hallo. Ich bin auf jeden Fall gesünder als der Simon. Ich hoffe, das hört man auch und freue mich definitiv wieder dabei sein zu können. Und wir werden das rocken auf jeden Fall, so wie das Spiel auch war.
Genau, du hast gerade schon gesagt, so wie das Spiel auch war. Die Seahawks haben wieder deutlich gewonnen gegen die Cardinals in Woche 10. Langsam fühlt sich das schon so ein bisschen komisch an, muss man sagen. Das ist man alles gar nicht mehr gewohnt, dass man schon so früh gefühlt so eine Ruhe einkehrt. In so einem Spiel, das ist echt ein ganz neues Gefühl bei den Seahawks. Das fühlt sich total gut an. Und genau, bevor wir uns weiter der Recap widmen, würde ich einmal noch kurz in die Seahawks-News rübergehen.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Da haben wir drei Verletzungsupdates für euch. Einmal ist das ja während des Spiels, musste Centers Jalen Sundell verletzt raus im zweiten Quarter. Hat sich am Knie verletzt und konnte dann auch nicht weiterspielen. Mittlerweile ist klar, er wird auch mehrere Spiele verpassen und wahrscheinlich diese Woche auch noch auf die Injured Reserve gesetzt. Es ist aber wohl keine Season-Ending-Verletzung. Das heißt, wir erwarten ihn so im Dezember irgendwann wahrscheinlich wieder. Und nicht ganz klar, es wird auf jeden Fall nicht operiert werden müssen am Knie. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber dann eben mit konservativer Behandlung wird es sicherlich ein bisschen dauern, bis er wieder belasten kann und dann eben auch wieder spielfit ist. Defensive Tackle Jaron Reed, der kurz vor Spiel noch auf die Injured Reserve gesetzt wurde, hatte während der Bye Week wohl eine weitere OP an seiner Hand, die vorher schon mal verletzt war, und fällt daher ein paar Wochen aus. Aber auch der wird wohl noch vor den Playoffs wieder zurückkommen. Genau. Da war das wohl so, dass er, als er schon wieder im Training war, gemerkt hat, dass die Hand wohl immer noch nicht ganz fit ist, sie dann nochmal Bilder gemacht haben und gemerkt haben, okay, das wird so langfristig nicht gut werden und ihn deswegen dann nochmal operiert. Und dann vielleicht noch eine ganz interessante Side-Note von der Pressekonferenz, auf der Linebacker Tyrese Knight aus eigentlich anderen Gründen gesprochen hatte, da kommen wir gleich noch zu. Der hatte während des Trainingscamps wohl auch Probleme mit einer Herzerkrankung. Diese konnten allerdings wohl schnell behoben werden und dadurch war er auch relativ schnell dann wieder da spielfit. Und die bereits bekannte Knieverletzung, die er eben hatte, die auch auf allen Injured Reports immer drauf stand, die hat ihn wohl ziemlich behindert, auch noch bis in die Bye Week hinein. Und erst danach konnte er wieder komplett schmerzfrei spielen. Das ist ganz interessant, weil man schon noch deutlich erkennen kann, dass es ihm seit der Bye Week wieder deutlich besser gelingt, Leistung auf den Platz zu bringen. War ja am Anfang der Saison auch noch gebencht worden und hängt recht eng miteinander zusammen und ist natürlich auch total klar, dass wenn du durch deine Verletzung durchspielst, du tendenziell dann auch nicht dein volles Potenzial abrufen kannst. Genau, das waren die Seahawks-News und dann gehen wir rüber in den Rückblick auf das Spiel gegen die Cardinals.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Genau, und da wollen wir vielleicht einmal kurz damit anfangen. Kevin, du warst in Berlin und warst auf der Watchparty bei den Seahawks im Seahawks-Haus am Brillo Brewhaus. Erzähl doch mal vielleicht ein bisschen einfach, wie die Stimmung da war, wie das bei dir angekommen ist, wie du dich da wohl gefühlt hast und wen du da alles kennengelernt hast, wie deine Eindrücke so waren.
Ja, ist auf jeden Fall ein Mega-Event wieder gewesen. Ich glaube, das ganze Wochenende stand ja im Zeichen des Footballs in Berlin, natürlich auch mit dem Spiel der Falcons gegen die Colts dann live vor Ort. Ja, war so ein bisschen der Anheizer, sage ich mal, ne, für das große Finale, zumindest auch Seahawks sich dann mit der Watchparty. Und ja, war mega, mega Stimmung, muss ich sagen. War wirklich bis zum Rand voll, die Bar dann auch. Jermaine Curse ist ja auch vor Ort noch mit dabei gewesen. ein großartiger Spieler für die Seahawks gewesen, hat den Super Bowl damals mitgewonnen. Also von daher war auf jeden Fall ordentlich was los. Die Location, muss ich sagen, war mega. So ein bisschen Industrial Style gewesen auch so. Also war echt rundum ein sehr, sehr cooles Event gewesen. Bam ist auch da gewesen, das Deutschland-Maskottchen des Seahawks. Also von daher gab es dann nur noch die große Unbekannte mit dem Spiel. Aber das gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen weiter rein. Das hat dann ja von Anfang an, von Start weg, die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern auch, glaube ich, übertroffen. Und von daher ist es ein mega cooler Abend gewesen. Zur Wahrheit gehört natürlich dann auch dazu, dadurch, dass das Spiel dann ja, sage ich mal, relativ klar dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt war. Da war dann auch so ein bisschen die Luft raus, hat man dann auch gemerkt. Aber nichtsdestotrotz wieder ein unglaubliches Event gewesen für alle Beteiligten und natürlich dann auch mit dem Ausgang so, wie wir es erhofft, erwünscht, geglaubt haben. Und wenn man auch gerade das Spiel der Rams gegen die 49ers dann sieht, wie es auch sehr, sehr nötig gewesen ist, wenn man mit Blick auf die Division schaut. Also von daher ein sehr, sehr schönes Wochenende mit dem absoluten Highlight am Sonntag mit der Watch Party und von daher sehr, sehr gelungen und ja, die Seahawks-Fans aus ganz Deutschland wieder nicht enttäuscht bei der Watch Party. Also von daher sehr, sehr cool gewesen auf jeden Fall.
Das klingt super, da wird man direkt so ein bisschen neidisch, dass man es selbst verpasst hat und dann können wir nur darauf hoffen, dass die Seahawks oder dass natürlich beim nächsten Deutschlandspiel die Seahawks auch wieder was machen werden, aber vielleicht sogar die Seahawks ja auch nochmal in Deutschland spielen. Wir haben ja das Spiel zwar in München gehabt, aber eben noch kein Heimspiel in Deutschland und das wäre natürlich wirklich cool, wenn in den nächsten Jahren die Seahawks auch nochmal als Heimteam nach Deutschland kommen und wir da ein richtig großes Rahmenprogramm aufziehen können.
Habe ich tatsächlich auch an der Stelle bei den Seahawks Verantwortlichen mal nachgefragt, wie der denn da so der Stand ist. Nicht ganz uneigennützig natürlich auch, sondern ich glaube, das interessiert uns ja auch alle brennend, wie da die Chancen auch stehen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Teams von der NFL verpflichtet sind über einen bestimmten Zeitraum. Ich glaube, es sind immer so 2-3 Jahre. Also alle 2-3 Jahre so ein International-Spiel zu machen. Ob das denn in Deutschland ist, klar, ist eine andere Frage auch. Wir haben dann auch darüber gesprochen mit den Verantwortlichen, wie wahrscheinlich das auch zum Beispiel fürs nächste Jahr wäre. Und da kam so ein bisschen, ohne dass es natürlich klar gesagt werden kann, aber so ein bisschen die Aussage, dass wahrscheinlich die Detroit Lions aufgrund von Amon-Ra natürlich wahrscheinlich das Deutschlandspiel bekommen werden. Steht natürlich nicht fest, aber es deutet wohl einiges darauf hin. Es ist aber auch noch nicht klar, ob es 1 oder 2 Deutschlandspiele geben soll. Von daher ist es auf jeden Fall möglich. Die Seahawks sind sich da auch dessen bewusst, dass es eine sehr, sehr große Community in Deutschland dazu gibt. Sie haben auch keinen anderen vergleichbaren Markt, was das internationale Marketing angeht. Also von daher sind sie schon sehr, sehr daran interessiert, dass wenn sie das nächste internationale Spiel bekommen, dass es ein Heimspiel in Deutschland dann quasi auch wird. Und daher, sage ich mal, stehen die Chancen auf jeden Fall gut fürs nächste Jahr, aber noch unwahrscheinlich, weil die NFL wahrscheinlich den Amon-Ra St. Brown-Zug fahren wird mit den Lions. Das ist am wahrscheinlichsten zur Zeit zumindest, bedeutet aber nicht, dass es ausgeschlossen ist, auch für nächstes Jahr, aber einfach, um mal zu, ja, so ein bisschen die Chancen auch so ein bisschen zu greifen. Aber wer weiß, vielleicht werden wir nächstes Jahr schon überrascht, aber die Seahawks sind auf jeden Fall innerhalb der nächsten 2 Jahre nochmal dran, dass sie ein Internationals-Spiel eigentlich gestalten müssen und hoffentlich dann auch in Deutschland.
Ja, das klingt doch super. Also da würden wir uns natürlich alle sehr freuen und dann machen wir eine richtig fette Party, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann, genau, können wir ein bisschen über das Spiel sprechen. Das ist gerade schon angedeutet. Die Seahawks haben sie gewonnen, stehen jetzt 7-2 und haben die Cardinals nach Strich und Faden dominiert. Vor allem in der ersten Halbzeit eben komplett. Und bereits Mitte des zweiten Quarters führten die Seahawks mit 35 Punkten Abstand, die sie erzielt haben innerhalb von weniger als 20 Spielminuten. Das ist alles sehr rekordverdächtige Zahlen. Ein extrem effizientes Spiel danach gespielt und es wird eben immer deutlicher, die Seahawks sind ein klarer Contender, nicht nur um die Division-Krone, da kommen wir gleich nochmal zu, sondern eben auch, oder die Playoff-Teilnahme, sondern eben auch sogar für das NFC Championship Game oder vielleicht sogar in den Super Bowl. Das ist wirklich spannend zu beobachten. Das macht richtig Spaß gerade. Und jetzt wartet am nächsten Sonntag der nächste Härtetest, vielleicht sogar der erste richtige Härtetest der Saison, nämlich das Spiel bei den Los Angeles Rams. Und da sind wir alle jetzt schon sehr gespannt drauf. Und was eben schön zu sehen ist, ist, dass die Coaches eben bisher auch auf jedes Problem eine Antwort finden. Vor allem auch die verletzungsbedingten Ausfälle, die ja schon immer deutlich waren. Das hat immer sehr gut funktioniert, auch die Scheme-Anpassungen. Das sieht wirklich alles richtig, richtig gut aus im Gesamtpaket. Und so langsam wird mir so ein bisschen Angst und Bibberbange, was da noch so alles auf uns zukommt diese Saison. Wie siehst du das?
Ja, auf einmal kommt mit dieser großen Stärke des Seahawks auch so ein bisschen der Erfolgsdruck, oder? Das ist so ein bisschen dann dieses...
Auf jeden Fall, ja.
Aber jetzt sind wir auf einmal so gut, jetzt müssen wir auch auf einmal liefern. Nein, aber es ist natürlich mega, ich gebe dir absolut recht. Du hast gerade angesprochen, gerade wenn man das Spiel sieht, der 49ers gegen die Rams, die ja wirklich auch, ja, sag ich mal, ähnlich zu kämpfen hatten wie die Cardinals gegen die Seahawks. Es ist so, die NFC West ist einfach wie immer absolut eng, absolut offen auch. Die Rams stehen ja auch 7-2, stehen aber in der Division nur 1-1 jetzt gerade. Durch den Sieg der Seahawks stehen die Seahawks selber jetzt 2-1 in der Division. Das ist natürlich schon wichtig, gerade, ne, die 49ers haben ja alle Division-Spiele vorher gewonnen gehabt, sag ich mal, vor dem Spiel jetzt gegen die Rams. Also die stehen jetzt 3-1, wenn man die Standings der Division einfach sieht. Das ist schon ein Brett gewesen, deswegen darf man es, glaube ich, sowohl aus Seahawks wie auch aus Rams Sicht nicht nachher auf den Tiebreaker drauf ankommen lassen.
Ja.
Und deswegen war das Spiel ultra wichtig. Und es ist nächste Woche ein absolutes Highlight. Und klar, keine Vorentscheidung, darüber brauchen wir nicht sprechen, weil beide Teams 7-2 stehen. Aber ich glaube, die Seahawks haben dann in der vorletzten Woche spielen sie gegen die Rams, oder?
Die vorletzte Woche. Die letzte Woche spielen sie gegen die 49ers.
Ah, nee, dann ist
Panthers.
Panthers und
Vorverletzte, das genau, vor Weihnachten ist das, ja. Genau.
Genau, da müssten sie ja, und da, ja, ist dann quasi das Rückspiel, das wird dann nachher, ja, wahrscheinlich schon das mit entscheidendste Spiel werden, weil ich glaube halt, also es wird bis zum Ende sicherlich eng bleiben, aber nachher wird sich jemand absetzen, so mit zwei Spielen Vorsprung, da wird's interessant, aber auch nochmal, um auf die Seahawks jetzt gerade gegen die Cardinals zurückzukommen, was sich, sag ich mal, durch die letzten Seahawks-Spiele auch schon immer gezogen hat, auch durch das Spiel gegen die Texans zum Beispiel. Es ist wirklich sehr, sehr balanced, es ist sehr, sehr ausgeglichen, also sowohl was in der Offense Run-Pass angeht, was aber auch die komplette Offense im Vergleich zu Defense auch leistet. Also beide Units oder auch die Special Teams muss man ja auch dazu mit reinnehmen. Also alle drei Faces vom Spiel sind sehr, sehr gut einfach auch. Und das merkst du in jedem Spiel auch. Und ne, wenn wir da jetzt auch direkt in das Spiel mal reingehen. Ne, der erste Drive des Seahawks auch gleich. War natürlich auch gleich interessant. Ne? Fangen im ersten Play, im ersten Drive mit einem Pass zu Ken Walker an, der dann erstmal für die nächsten zwei Plays auch raus war. Ich glaube, das war so nicht geplant, weil Charbonnet ja dann direkt reingekommen ist. Und Ken Walker dann, sage ich mal, mit dem vierten Play im Drive wieder mit zurückgekommen ist. Haben dann auch einen kleinen Tush-Push gesehen, hä? Von AJ Barner. Auch interessant, da mal zu sehen. Das haben sie immer mal wieder, glaube ich, versucht, auch in den letzten Spielen. Ist dann auch ein, zwei Mal, glaube ich, schiefgegangen mit einem False Start. Klar, und dann mit dem krönenden Abschluss des 43 Yards Pass auf Jaxon Smith-Njigba. Man sieht einfach, er ist zurzeit nahezu nicht zu covern. Unglaublicher Spieler zurzeit, der den Seahawks natürlich viel, viel Tiefe gibt. An der Stelle möchte ich auch übrigens gerade nochmal die Chance nutzen. So ein kleiner Rückblick auf unseren Trade-Deadline-Neuzugang Rashid Shaheed. Ich glaube, der wird den Seahawks zumindest, was das Play-Calling in der Offense angeht, extrem weiterhelfen, weil jetzt hast du mit JSN und Rashid Shaheed zwei wirkliche Deep Threats einfach, ne, die du ganz tief schicken kannst. Cooper Kupp kannst du underneath spielen, also für die kurzen bis, ja, sag ich mal, Medium-Pässe. Also von daher wird das Run-Spiel und die Jungs um Ken Walker, Charbonnet und George Holani haben wir ja auch gesehen in diesem Spiel, wird einiges das Ganze eröffnen. Und da glaube ich, das wird, ja, wie du gesagt hast, ist schon fast ein bisschen unheimlich. Und so kennen wir die Seahawks ja eigentlich auch nicht, weil es ist immer auf einer Seite des Balls lief es immer ganz gut und die andere Seite hat dann meistens nicht so performt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr balanced und gut gecoacht, scheinbar auch gerade von Mike McDonald. Trifft die richtigen Entscheidungen da auch. Und ja, macht auf jeden Fall unglaublich viel Bock auf mehr. Und ich glaube, da können wir uns auf einige coole Matches noch freuen.
Ja, auf jeden Fall. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Die Offense hat natürlich dann im ersten Drive direkt richtig gut geklickt. Vielleicht insgesamt so zur Offense, was den Eindruck angeht. Die ersten drei Drives waren alle hervorragend. Und dann auch in Kombination eben mit der Defense, die frühe Stops hatte oder ja sogar zweimal auch gescored hat ganz am Anfang. Es führte dann wieder zu dieser enorm hohen frühen Führung. Ist dann leider danach so ein bisschen sloppy geworden, Ende der ersten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Kann man gleich mal ein bisschen genauer drauf gucken, auch auf die einzelnen Spieler. Ja, und diese zwei Fumbles da eben und die eine Interception rund um die Halbzeit, die sollen natürlich idealerweise nicht passieren. Das hat auch die Defense nachher so ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht. Und was mir sonst bei der Offense eben noch aufgefallen ist, ist, dass das Run-Game wirklich richtig gut funktioniert hat diesmal. Und dann eben auch in der zweiten Halbzeit echt die Führung über die Zeit gebracht hat. Man richtig sehen konnte, dass natürlich das Run-Game anders als das Passing-Game auch wirklich Zeit von der Uhr nimmt. Und eben so ein Spielzug oder so ein Spiel dich besser kontrollieren lässt, wenn du ein funktionierendes Run-Game hast. Das finde ich in der zweiten Halbzeit super gesehen. Genau, ja.
Ja, absolut. An der Stelle auch, um gleich nochmal ein bisschen auch tiefer zu gehen, weil wir ja auch schon über die Spieldynamik so ein bisschen gesprochen haben. Haben wir gerade schon den ersten Drive so ein bisschen angesprochen, dass Seahawks ja kommen ja ungewöhnlich gut auch. Ich glaube, alle, die Pete Carroll noch mitgemacht haben, da sind schon einige grau und alt geworden dabei. Wenn man an die ersten Drives denkt, wie oft die im Sande verlaufen sind, muss man ja sagen, sind die Seahawks ja gerade auch speziell diese Saison, was generell auch die erste Halbzeit angeht, sehr, sehr stark offensiv. Daher nicht gerade ungewöhnlich, dass sie scoren. Klar, dann kommt Arizona selber mit dem ersten Drive raus. Ja, startet dann eigentlich auch relativ, sag ich mal, vernünftig in diesen Drive auch rein. Ja, und dann kommt es halt zu diesem Fumble, wo ich halt auch sage, ich habe mir auch im Nachhinein nochmal wirklich auch über verschiedene Medien auch das mal angeschaut. Es ist schon, also gerade bei diesem Fumble-Play ist es eigentlich komisch, weil sie einen extra Offensive Lineman mit Beecham reinholen, der auch als eligible dann auch gemarkt ist. Und Jacoby Brissett ist dann an der Center einfach, ist ein Play-Action gewesen, glaube ich, dann auch, für mit dem Running Back auch. Der Beecham kommt dann rüber auch von der linken Seite, also ist in Motion von der linken Offense-Seite auf die rechte. Und die Seahawks haben genau das gelesen. Sie haben die rechte Seite überladen, sage ich mal, ja, mit den Blitzern. Auch Seahawks ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie viel blitzen, aber in diesem Spielzug haben sie es dann auch mal gemacht. Und im Endeffekt, ist es dann einfach auch so gewesen, ne, dass aber trotzdem die Offense-Line, wenn man nur mal die Anzahl der Blitzer sieht, sind 6 Spieler gewesen, die geblitzt haben. Sie waren gegen 5 Offense-Line-Spieler plus den einen zusätzlichen Offense-Lineman, den sie reingeholt haben mit Beecham und den Running Back, haben sie eigentlich 7-6 Überzahl gehabt und es ist trotzdem so gewesen, dass nachher Tyrese Knight nahezu ungedeckt war, weil einfach im Endeffekt Chana Nwosu hat aus der Offense gesehen rechten Seite gespielt, also da, wo Beecham eigentlich hingekommen ist. Und die haben auch auf der Seite haben sie dann mit dem Right Guard, dem Right Tackle und Beecham nur gegen einen Defensive Liner gespielt, weil Chana Nwosu in die Coverage gedroppt ist und gegen den Tight End verteidigt hat. Das heißt, es waren da 3-1 und deswegen hat das die komplette linke Seite der Cardinals eigentlich aufgerissen damit. Und ja, das war dann halt ein Jacoby Brissett, kannst du eigentlich fast gar keinen Vorwurf machen. Man sieht ja noch, er lädt zum Wurf auf. Und dann in dem Moment, es ist ja auch knapp gewesen, ne, wenn es ein Zehntelchen später gewesen wäre, dann hätte er diese Forward Motion gehabt und es wäre ein Incomplete Pass geworden. Also da muss man schon sagen, unfassbares Play Calling von der Defense, muss man ehrlich sagen. Gerade weil sie ja wenig blitzen. Und wenn dann so ein Blitz so einschlägt und der natürlich durch den Bounce, ne, ist der direkt DeMarcus Lawrence dann auch in die Hand, und du dann so schnell, sag ich mal, mit den ersten zwei Drives im Spiel direkt 14 Punkte machst, das ist natürlich ein Burner. Und davon muss ich natürlich auch so eine Offense, wie die Cardinals, die ja nun wirklich auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzen, da müssen sie sich erstmal schütteln, haben auch im nächsten Spielzug ja auch direkt in den Punt auch gehabt. Und dann kommen die Seahawks aufs Feld und scoren halt direkt wieder, ne? Ja. 81 Yards, ne? Auch interessant in dem Spielzug natürlich, George Olani. Touchdown gelaufen, ne? Für alle Fantasy-Owner, ich glaube, mit Kenny Walker, ich selber habe ihn nämlich auch, das tut natürlich unfassbar weh. Das tut weh. Aber klar, das zeigt einfach auch diese, du hast es angesprochen, das Run-Game, sind für fast 200 Yards über das gesamte Spiel gelaufen. Klar, Charbonnet mit 83 Yards, Ken Walker mit 67 Yards, beide 14 Carries gehabt. Du siehst einfach, es ist sehr, sehr ausgeglichen gerade, ne? Und sie versuchen das Ding ins Laufen zu bringen. Und von daher, das wird dem Seahawks-Spiel einfach sehr, sehr gut tun. Und da merkt man gerade in der Offense, ist es sehr, sehr ausgeglichen. Und finde ich mega, als gerade wenn man so die letzten Jahre mitgemacht hat, auch offensiv, und das war ja sehr bieder teilweise auch oft, ne? Und ich glaube, die Offense ist gerade mega, mega gut drauf. Was, glaube ich, auch kurz angesprochen, Sam Darnold trifft einfach die richtigen Entscheidungen auch zurzeit. Und von daher, ja, hat sich dann auch weiter durchs Spiel einfach auch gezogen, muss man auch ehrlich sagen.
Ja, definitiv. Du hast gerade das Ken Walker-Thema bei Fantasy, die übersetzt heißt es ja letztendlich, er wird halt einfach in der Red Zone nicht mehr als Rusher eingesetzt, ne? Das angesprochen. Und das ist natürlich für ihn persönlich bitter, dass er die Chance nur selten bis gar nicht mehr kriegt, überhaupt Touchdowns zu erzielen. Aber es ist halt wahrscheinlich im Sinne eben des Schemes und es ist wahrscheinlich im Sinne der Mannschaft. Und dann finde ich es auch gut, dass da keiner rumzickt und sich da eben in das Team einfügt und eben bereit ist, seinen Teil zu tun, der halt vielleicht ein bisschen früher auf dem Feld liegt. Und dann kann es halt am Ende jemand finishen. Es sollte halt idealerweise eigentlich nie jemand so im Mittelpunkt stehen, dass das Team in irgendeiner Weise von ihm abhängig wird. Das gefällt mir schon ganz gut, das zu sehen.
Ja, das sehen wir ja ein bisschen südlicher, ne, bei den 49ers. Das ist, wenn alles auf Christian McCaffrey ausgelegt ist, irgendwann wird auch er tatsächlich dann halt mal gestoppt. Und klar, für Ken Walker ist halt so ein bisschen, ich bin wirklich ein großer Befürworter von ihm. Also ich glaube, dass Kenny Walker, wenn er ein paar Adjustments macht, ein Top 5 Running Back sein kann in der Liga. Ich glaube aber zurzeit, dass seine Vision, dass seine Disziplin mit den Augen ist zurzeit nicht so gut halt einfach. Also man hat das Gefühl, er sieht zwar die Gaps, aber geht dann nicht mit der letzten Entscheidung rein. Also ist dann immer so ein bisschen Toe-Tapping, dass er sagt, oh nee, ich bin doch nicht so hundertprozentig sicher. Weil ich glaube, er hat auf jeden Fall die Energie, die Power, die Geschwindigkeit dafür, auch gegen einen Tackler oder vielleicht auch mehrere manchmal, diesen Kontakt zu überstehen. Aber es ist so, es fehlt manchmal so vom Gefühl her zumindest so diese letzte Überzeugung. Und das ist, finde ich, bei Zach Charbonnet komplett anders. Dem siehst du halt an, okay, der läuft dann halt auch da rein, auch wo es dann wirklich auch mal wehtut. Ich weiß gar nicht, auf der Watchparty hat jemand zu mir gesagt, das war vielleicht einfach mal so ein Gedanke halt, er sagte zu mir, ja, vielleicht versuchen die Seahawks Ken Walker einfach auch nur fit zu halten. Da sage ich mal, bis zum späteren Zeitpunkt auch jetzt in der Saison. Glaube ich aber tatsächlich auch eher nicht. Weil, du hast es gerade angesprochen, eine Red Zone, tun sie sich mit dem Run sehr, sehr schwer, gerade innerhalb der 10 Yards auch, mit dem Run-Block auch vernünftig auch die Gaps zu kreieren. Deswegen, das wird nochmal so eine Geschichte, die interessant wird auch, aber wie gesagt, jetzt im Spiel gegen die Cardinals auch sehr, sehr gut gewesen, auch was die ganzen PFF Runblock Grades angeht, alle sehr, sehr gut.
Ja.
Also das muss man ja auch wirklich sagen. Allen voran, natürlich klar, du hast es angesprochen, Sandell ist rausgegangen dann nachher, aber Uluwatimi eine 82er Grade gekriegt, was wirklich sehr, sehr gut ist für einen Runblock Anthony Bradford 71,1, Charles Cross 63. Und im Durchschnitt hatten sie auch 62, was gut ist auf jeden Fall, was jetzt nicht krass überragend ist, aber was schon mal gut ist. Und das war ja so ein bisschen immer die Problematik auch des Seahawks, so ein bisschen auch in den letzten Spielen, ne, dass sie das Run-Game nicht so 100% hinbekommen haben, was auch oft an den Blocks auch einfach liegt. Aber das war auf jeden Fall verbessert. Das muss man schon ganz klar festhalten.
Auf jeden Fall. Und du hast gerade Oliver Thiemy angesprochen. Das finde ich ganz spannend, weil man aus meiner Sicht schon nochmal deutlich den Unterschied sehen konnte, als er dann auf dem Platz war, dass das Running Game in dem Moment schon deutlich besser funktioniert hat. Also er scheint, oder das wissen wir eigentlich schon länger, dass er ein super Run-Blocker ist und seine Probleme eher in Pass-Protection hat. Aber das ist da eben nochmal sehr deutlich sichtbar geworden, dass die Runs auf einmal sehr viel effizienter waren. Er gemeinsam mit Anthony Bradford tatsächlich, der wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Den haben wir ja hier in der Vergangenheit auch mal immer wieder wahrscheinlich zu Recht auch kritisiert, weil er eben viele Blocks dann doch verpasst hat und ähnliches. Aber der hat wirklich ein super Spiel gemacht. Die beiden haben da echt in der Mitte gut aufgeräumt und die Runlanes freigeblockt. Das sah wirklich richtig gut aus.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, das zeigt ja auch die Statistik, ne? Wenn du für fast 200 Yards läufst, das ist schon sehr, sehr gut. Und das vor allen Dingen über drei Running Backs verteilt. Klar, George Olani hat jetzt nur 31 davon gelaufen. Aber auch zum Beispiel Rashid Shaheed ist 2 Runs gelaufen für 20 genau. Yards, muss man auch sagen. Auch an der Stelle auch nochmal zum Thema Shaheed finde ich ganz interessant auch. Er hatte Ende des zweiten Quarters, waren noch 2:50 ungefähr zu spielen, kurz nach dem Touchdown der Cardinals, hat er beim Kickoff einen Fumble gehabt, der dann von Brady Russell, ne, wieder aufgenommen wurde. Ne? Also es ist nichts passiert, ist kein Dings gewesen. Aber direkt im nächsten Play haben sie Shaheed den Ball direkt wieder in die Hand gegeben. Ne? Ist dann ein Run-Play gewesen für 10 Yards oder so. Also wirklich was nicht Spektakuläres ist, aber was ich finde einfach, was das auch zeigt, dass sie in die ganze Offense sowieso, aber auch jetzt in den Neuzugang Shaheed sehr viel Vertrauen setzen, weil sie halt sagen, hey, pass auf, okay, da ist was passiert, ist ein Fehler passiert, ne? ist ein guter, sage ich mal, auch Tackle gegen den Ball gewesen. Ne? Also der Ball war nach dem Tackle auch direkt frei. Aber sie geben ihm sofort den Ball wieder zurück in die Hand, nicht als Receiver-Screen oder so, ne? Was man ja auch ganz oft macht, wo du sagst, 2-3 Yards, dass du den Ball fängst. Nee, sondern wirklich über eine klassische I-Formation einfach Sam Darnold den Ball an der Center genommen, direkt zu Shaheed gegeben, ein ganz einfacher Run raus nach links. Und du hast ihm sofort wieder dieses Selbstvertrauen gegeben, hey, pass auf, ne, passiert, kein Problem halt. Ne? Und das finde ich ist auch, das ist so ein bisschen gewesen. Ich weiß, das ist jetzt kein spannendes Play so gewesen, aber für mich als aktiver Athlet ist das so, wenn ich einen Fehler mache und mein Team zeigt mir direkt, hey, pass auf, wir verlassen uns weiterhin auf dich und du bist weiter da und sowas alles, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen für alle halt auch, weil es einfach eine sehr, sehr gute, ich sag mal, Fehlerkultur ist oder eine sehr, sehr gute Kultur ist im Umgang mit Fehlern. Und das fand ich, war auch nochmal so ein kleines Ding, so ein kleiner Side-Fact, wo man drauf schaut, finde ich, wenn es halt mal nicht so läuft einfach.
Ja, und man hat ja mit ihm auch durchaus die kreativen Sachen dann später gemacht, ne? Also dieser Endaround da, den er gelaufen ist, wo er rüberkommt von seiner Outside-Position, das sind ja genau die Sachen, die du dann eben mit so einem Speedster auch gut machen kannst und wo du den deinem Spiel eine neue Dimension mit ihm gibst. Und das gefällt mir auch wirklich sehr gut, dass sie da direkt von Anfang an das eben kreativ genutzt haben. Der hat halt erst zweimal mit dem Team trainiert. Das heißt, der kann natürlich in die Abläufe jetzt noch nicht so mega tief eingestiegen sein, logischerweise. Und dass er dann halt durch die Luft erstmal noch nicht so viele Targets sieht, aber eben durch solche Plays genau sein Vertrauen bekommt, ist, denke ich, genau der richtige Ansatz jetzt gewesen.
Ja, definitiv. Zumal er kennt ja, also Rashid Shaheed kennt ja Clint Kubiak noch aus New Orleans. Ja. Also von daher ist er ja, sage ich mal, so ein bisschen mit dem Playbook an sich, sage ich mal, so ein bisschen schon vertraut. Und wie gesagt, was halt interessant ist, ja, ich gebe zu, ich bin ein großer PFF-Freund. Rashid Shaheed hat seit 2023 eine PFF-Grade on Targets 20 Yards plus, also alle Targets, die er 20 Yards plus bekommt, seit 2023 hat er ein PFF-Grade von 94,5. Wahnsinn. Wo man sagt, das ist nahezu, also perfekt. Da reden wir schon fast über Perfektion.
Ja.
Sam Darnold übrigens für die gleiche, also muss ja jemand den Ball auch werfen, also für das gleiche, sage ich mal, Thema, also sein Passing Grade on 20 Yards plus ist bei 97,4. Das heißt, wenn er sich dann dazu entscheidet, den Ball tief zu werfen, dann trifft er meistens auch. Beziehungsweise dann ist es einfach so, dass er den Ball oder dem, sagen wir mal so, diese Grade bedeutet ja nicht immer, dass auch der Spieler dann was mit dem Ball machen kann, sondern da kommt es ja auch noch drauf an. Aber der Ball von Darnold ist erstmal gut geworfen dahin.
Ja. Ja,
und was die Spieler dann draus machen, ist was anderes. Aber mit Shahid, das habe ich ja vorhin auch schon kurz gesagt, hast du einfach, und du hast es ja auch gerade gesagt, noch eine weitere Speedster-Waffe, auch für den für die Returns übrigens, da wurde er ja auch eingesetzt.
Ja.
Und von daher, der wird dir halt, der gibt dir, jetzt hast du wirklich drei sehr, sehr gute Receiver auf dem Feld, hast mit Torrey Horton noch jemanden halt, klar, der hat jetzt nicht gespielt, jemand, ne, du sagst, der ist auf jeden Fall interessant, und du nimmst ja auch noch deine Tight Ends oft mit ins Passspiel rein, ne? Also AJ Barner, klar, Elijah Royo jetzt weniger, aber vor allem AJ Barner. Und das wird über kurz oder lang wird das dazu führen, dass die beiden Safeties der Gegner grundsätzlich tief bleiben.
Genau.
Dass vielleicht auch, ja, dass vielleicht auch die Cornerbacks anfangen, nicht mehr so viel Press zu stehen und nicht mehr so krass gegen den Mann zu spielen.
Ja.
Und das wird natürlich, sag ich mal, die Box so ein bisschen hinter der Defense Line entlasten oder aus unserer Sicht auseinanderziehen.
Ja.
Das wird Gaps auf jeden Fall für die Running Backs wieder schaffen. Und deswegen, ja, glaube ich, ist dieser Trade von Shahid nochmal so ein fehlendes Puzzlestückchen, wo man am Ende vielleicht sagen könnte, wir reden gar nicht über Super Bowl, wir reden einfach mal über eine erfolgreiche Saison, das einfach dazu beiträgt, dass die Seahawks Offense sehr, sehr unberechenbar ist. Wie gesagt, Sam Darnold macht auch einen sehr, sehr guten Job, hält den Ball nicht lange. Ist, glaube ich, auch, was die Top-Quarterbacks angeht, einer mit der weniger Zeit hat oder zumindest weniger Zeit bis zum Wurf nimmt. Und von daher trifft er einfach auch gute Entscheidungen. Das muss man auch ehrlich dazu sagen. Und das, glaube ich, macht die Seahawks-Defense zurzeit auch sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und sehr, also
definitiv.
Aus Defense-Sicht natürlich, aus Defense-Sicht. Und genau, deswegen war auch das Spiel, auch wenn sie nicht viel auf dem Feld waren, die Offense gerade in der ersten Halbzeit ja auch durch die Fumbles halt auch immer, aber ne, wenn sie dann auf dem Feld waren, haben sie halt auch immer einen guten Job gemacht.
Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen auf Quarterback und Receiving Game gucken. Wir haben jetzt bisher viel über das Running Game auch gesprochen und Offensive Line und so. Sam Darnold hat 10 von 12 Bällen angebracht für 178 Yards. Am Anfang den einen Touchdown, den du eben schon angesprochen hast, auf JSN gehabt. Und dann eben im zweiten Durchgang noch die Interception geworfen. Aus meiner Sicht, ich habe das mal erwachsener Auftritt genannt. Das Spiel war halt so früh zu. Und dann konnte das Team halt auch den Fuß vom Gaspedal nehmen. Er hat sicherlich nicht überragend gespielt, dazu hätte er vielleicht in der zweiten Halbzeit dann noch mehr kreieren müssen, in Anführungsstrichen. Aber es war halt auch einfach nicht nötig, weil das Spiel eben schon so klar war. Bei der Interception hat er aus meiner Sicht so ein bisschen Pech natürlich auch gehabt, weil der Ball dann vom Helm da wegtitscht.
Ja.
Ja, und bei den Fumbles eben auch. Dann hast du einen frischen Center auf dem Feld, der irgendwie einen unsauberen Snap spielt. Ja, was willst du als Quarterback da machen? Er hat dann noch versucht, sich drauf zu werfen, aber der Ball war dann halt weg. Bei dem anderen hast du das ja eben auch schon angesprochen, dass halt einfach auch so ein bisschen dann von der Pass Protection da im Stich gelassen wurde. Ja, ist halt, ja, am Anfang alles hervorragend gewesen, super den Ball verteilt, und dann ist es danach eben so ein bisschen sloppy geworden. Ist ein bisschen schade, aber es war, wie gesagt, es war halt einfach nicht anders nötig, und deswegen ist das dann auch okay und gut verzeihbar, würde ich sagen.
Ich finde auch, also klar, die Zahlen sind jetzt nicht astronomisch oder so, aber haben wir ja eben gerade auch schon angesprochen, dass wir uns nicht auf einen Spieler, also dass es am besten ist, wenn die Last oder so ein Spiel auf mehrere Schultern verteilt wird. Ich glaube, auf dieses Spiel trifft Sam Darnold die Charakterisierung Game Manager ganz gut zu, wo du halt sagst, hey, pass auf, es geht nicht darum, dass ich jetzt krass irgendwelche Statistiken hinzauber, sondern das Spiel, das, was es hergibt, was es von den Positionen, was es von der Zeit hergibt, von dem Spielstand hergibt, dass ich das einfach gut manage. Er hat zum Anfang direkt einen guten Drive gezimmert mit dem ersten, wie gesagt, 43 Yards auf JSN am Ende. Er hat trotzdem ja auch ein Quarterback-Ranking von 111,8, ne, bei 136,6, was möglich ist, oder 0,4, glaube ich. Also von daher, er hat, wie du sagst, ein sehr, sehr solides Spiel auch gemacht. Sehe ich genauso, also für den schlechten Snap, also für den ersten Fumble, ist halt einfach ein schlechter Snap gewesen. Also die Übergabe hat da einfach nicht gut funktioniert. Ist natürlich bitter, weil es halt an der eigenen 3-Yard-Linie war, ne? Das brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, hat er einfach wie du sagst, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die Interception, da hat er Pech einfach. Aber auch da, die Pass-Protection war nicht gut. Also es ist relativ schnell sehr, sehr eng geworden. Und klar, in der eigenen Endzone, da fängst du dann auch an, da willst du den Ball dann auch loswerden einfach.
Ja.
Ich glaube, der Ball wäre auch gar nicht so schlecht gekommen, aber klar, dadurch, dass er halt über den Helm dann so wegbounced, ist es natürlich mega blöd dann halt auch gewesen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich glaube, sie haben dann ja nachher auch, gerade im dritten Viertel, haben sie dann ja auch Drives gehabt, sage ich mal, wo dann ja nur noch gelaufen wurde. Also ich glaube, genau, da haben sie dann wirklich nur noch alles auf die Running Backs verteilt, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ne? Wo man sagt, oh, das ist ja auch richtig. Wie gesagt, das entlastet ja auch alle dann wieder. Na, ich glaube, ist der dritte Drive quasi im dritten Viertel dann auch gewesen. Der erste Drive ist die Interception gewesen, also da waren sie schnell raus. Ja. Und der zweite Drive ist der Fumble dann nochmal gewesen. Genau. Ne? Also es war dann schon so, das muss ich auch sagen, bei dem zweiten Fumble von Sam Darnold, das war dann auch so Momentum im Spiel, wo ich sage, da hätte man nochmal, sage ich mal, so die Fantasie haben können. Da stand es 15:38, so jetzt, mein Gott, ich kann meine eigene Handschrift nicht mehr lesen. Also mit einem, wenn die Cardinals da gepunktet hätten, dann glaube ich, wäre es nochmal eng geworden. Wenn sie da dann auf, keine Ahnung, 23:38 rangekommen wären, dann wäre es nochmal eng geworden. Und das war auch der Moment, glaube ich, wo sie dann in der Offense entschieden haben, so, wir versuchen jetzt erstmal so viel Zeit wie möglich von der Uhr zu nehmen und haben dann im nächsten Drive nur noch Runs gehabt, haben 12 Run-Plays hintereinander gehabt und haben dann ein Field Goal am Ende geschossen, was dann zum 15:41 war. Ja, und dann war das Spiel eigentlich mehr oder weniger dann auch vorbei. Klar, die Cardinals haben danach nochmal einen Touchdown gemacht, worauf die Seahawks mit einem Field Goal geantwortet haben, und ab da waren dann die letzten zwei Drives, waren dann nur noch die Backups drin. Aber ich finde, wie du gesagt hast, um auf Sam Darnold zurückzukommen, ein sehr, sehr solides Spiel. Wie gesagt, für den ersten Fumble und für die Interception möchte ich ihm eigentlich wenig bis gar keine Schuld geben, weil das ist halt einfach, ja, auch bei so einem Snap halt, wie du hast es angesprochen, ne, Oluwatimi ist gerade reingekommen zu dem Zeitpunkt, an der eigenen 3-Yard-Linie, dass dir da die Hände schon mal zittrig sind, das ist auch irgendwie klar. Aber nichtsdestotrotz, ein gutes, solides Spiel von Sam Darnold. Ich finde, mit dem Highlight einfach des ersten Drives, mit dem Pass. Und so wie man sich das von einem Quarterback vorstellt, unaufgeregt, das so gehandelt, wie es zu handeln sein muss. Und von daher das Spiel gemanagt, und das war wichtig, auch gerade nach den zwei Defense-Touchdowns, die wir hatten. Absolut auch das Richtige, da jetzt nicht mehr groß für Risiko zu gehen, nur um irgendwelche Statistiken aufzublasen. Und vor allen Dingen durch die Run-Plays hast du ja auch ultra viel Zeit von der Uhr auch immer genommen.
Auf jeden Fall, das war eben genau diese Entscheidung pro Effizienz und Kontra, wir wollen hier Nummern aufplustern oder so. JSN hat ja zum Beispiel auch ab dem, keine Ahnung, Mitte zweites Quarter oder so kaum noch gespielt. Der hat da diesen einen üblen Hit kassiert und ist dann durchs Concussion-Protokoll gegangen. Okay, er hat es bestanden, aber dass du dann kein Risiko da gehst und den vielleicht auch einfach mal ein bisschen schonst, das ist doch total logisch und nachvollziehbar. Also da habe ich lieber einen möglichst lange fitten JSN in der Saison, als dass er sich da irgendwie noch unnötig verletzt dann in der zweiten Hälfte, wenn das Spiel eh schon entschieden ist.
Ja, absolut. Wie gesagt, er hat ja die ersten, ich glaube, er hat in der gesamten zweiten Halbzeit nur einen Ball gefangen. Ja, wie gesagt, 93 Yards ist jetzt nicht krass, ne, wo du halt sagst, aber es sind auch wieder knapp an die 100 Yards halt auch ran, das ist vollkommen in Ordnung. Er hat im Durchschnitt 18,6 Yards pro Reception gehabt.
Das ist Wahnsinn.
Was crazy ist halt einfach. Ne? Also du musst dir überlegen, ne, das ist ja nicht nur jedes Mal ein neues First Down, sondern du gehst halt nochmal 10 Yards fast weiter. Das ist schon, wo ich sage, das ist schon herausragend. Klar, wenn du natürlich mit einem Catch 43 Yards machst, ne, und nur 6 insgesamt hast oder nur 5 Catches insgesamt hast, dann zieht das natürlich hoch. Aber auch Cooper Kupp, 2 von 2, ne, also 2 Targets gehabt, 2 Catches gehabt. Für 74 Yards, ne, muss man auch sagen, ist auch schon, wo du sagst, huch, ne, da habe ich gar nicht so im Spiel selber, wenn ich ehrlich bin, ja, der hat Durchlauf gar nicht so mitgekriegt, aber halt ist schon, ja.
Der hat einmal diesen kurzen Ball rechts außen gefangen, den er dann danach noch übers halbe Feld getragen hat. Deswegen hat man das lange Play nicht im Kopf. Aber da ist er bis, keine Ahnung, 40 Yards oder so nach Catch nochmal gelaufen, weil er auch gute Blocker davor hatte und so. Und ist ganz kurz vor der Endzone erst gestoppt worden. Ich glaube, das war der Holani-Touchdown, wenn ich mich gerade nicht vertue.
Ja, ich glaube auch. Ja. Ich glaube, das könnte passen. Ja, und wie gesagt, sie mussten im Passgame nicht mehr machen. Es ist auch absolut nicht notwendig gewesen, dieses Risiko auch einzugehen. Und es ist dann halt einfach auch, ja, viele würden jetzt natürlich sagen, boah, okay, du spielst das Spiel dann halt einfach so runter, aber warum auch mehr Risiko geben?
Genau,
erstmal schonst du deine Spieler damit.
Genau.
JSN hast du angesprochen. Du gibst den Running Backs auch die Möglichkeit, sich zu zeigen, irgendwo halt auch, es ist einfach ein bisschen, ja, es ist halt einfach ein cleveres Management dann auch vom gesamten Play-Calling her gewesen. Du hast gesehen, die Defense hält, ne, und ist da. Also von daher, wie du auch gesagt hast, da brauchen wir nichts irgendwie künstlich aufblasen, irgendwelche Zahlen kreieren, um halt, klar, ich weiß, jeder Spieler steht auch gerne raus, aber im Endeffekt möchte jeder Spieler auch am Ende der Saison erfolgreich sein. Und
ja,
das geht halt nur dann, wenn du auch als Team vernünftig performst und auch bestimmte Entscheidungen auch mal hinnimmst. Wir haben es bei Kenny Walker schon angesprochen, ne, wenn er einfach zur Zeit zumindest nicht der Red Zone Guy ist oder nicht der ist, der, sag ich mal, den Ball über die Linie trägt dann halt, aber davor gute Plays macht, okay, dann muss es halt so sein. Dann muss man halt diesen Weg erstmal gehen. Aber solange das Team erfolgreich ist, gibt es individuell für die Spieler keinen Grund, irgendwie unzufrieden zu sein. Und ich glaube, das ist auch nicht. Ich glaube, dass es gibt vielleicht Spieler, ne, die auf ihre persönlichen Stats gucken, aber ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht so aus der Entfernung jetzt so vorstellen und so macht das Team keinen Eindruck, dass da jemand ist, der sagt, hey, ich brauche den Ball öfter, weil ich mehr scoren will, weil ich, ne, besser selbst dastehen will. Im Endeffekt, wenn das Team gerade gut spielt, ja, dann let them boys play, ja, würde ich sagen. Also von daher ist doch gut und wie gesagt, es gibt zurzeit auch keinen Grund, was zu ändern.
Ja, sehe ich ganz genauso. Bevor wir jetzt die Offense abrunden und drüber zur Defense gehen, vielleicht noch 2 Sachen. Das eine ist, das hatte ich eben schon mal angesprochen, dass Jalen Sundell ja verletzt ist, jetzt auch eben mehrere Wochen ausfallen wird. Mike McDonald hat jetzt schon angekündigt, dass Olu Oluwatimi ihn weiterhin vertreten wird. Dass aber auch Bryce Cabledue, der auch zwischendurch mal ins Spiel reinkam als Center für ein paar Snaps, und auch Christian Haynes, beide auch im Training Snaps bekommen, um halt so ein bisschen ein besseres Gefühl für die Snaps mit dem Quarterback zusammenzubekommen. Das ist halt nochmal eine spezielle Verbindung dazwischen Center und Quarterback, die man sicherlich eben nur durch dauerhaftes Training eben auf eine gute Grundlage stellen kann. Und das zweite Thema ist, dass, das hattest du auch eben schon mal angesprochen, AJ Barner ja mit einigen Läufen, die Seahawks haben da so ihre eigene Version des Tush-Push irgendwie kreiert, das sogenannte Barnyard. Da hat er ja auch einen Touchdown erzielt, der dann leider wegen einem Fallstart von Oluwatimi eben zunichte gemacht wurde. Witziger Fact, er wäre der erste Tight End gewesen, der einen Touchdown im Spiel erzielt hat, ohne im selben Spiel auch einen Pass zu fangen. Hat leider nicht funktioniert, aber fand ich eine ganz witzige Statistik.
Ja, wie gesagt, erstmal um auf die Center zurückzukommen, ja, du musst ja was machen, weil die Connection Center Quarterback ist die wichtigste, weil so startet jeder Offense Play. Außer halt natürlich AJ Barner steht dahinter oder halt ist ein Wildcat, aber sonst ist es ja immer Center Quarterback und von daher klar, jeder ist auch schon vom Körperbau her irgendwie anders. Das heißt, die Hebel und die Winkel sind manchmal ein bisschen anders. Und jeder hat ja auch irgendwie eine andere Motion und da ist natürlich für Sam Darnold extrem wichtig, dass er halt auch diese Bewegung der Center kennt, dass die Center aber auch ihn, sein Calling und sowas halt alles, wie gesagt, Oluwatimi war ja jetzt ein bisschen länger halt auch dabei, aber auch die anderen beiden, ne, dass das halt du musst ja damit rechnen, ne, dass halt auch irgendwie immer mal was passiert. Und dann, sage ich mal, kann es nicht sein, dass man das vorher gar nicht irgendwie im Training auch gemacht hat. Deswegen absolut nachvollziehbar. Und wie gesagt, die Geschichte mit AJ Barner, ja, ist auf jeden Fall cool. Nice, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Richtig, richtig mega auf jeden Fall. Und es gibt dir ja auch halt einfach wieder eine weitere Möglichkeit, dass du weißt, okay, wir können das spielen. Also das ist ein Spielzug, der funktioniert einigermaßen ganz gut. Wie gesagt, über einen False Start wird ja auch bei den Eagles ständig diskutiert, zumindest auch. Ist ja für die Schiedsrichter auch sehr schwer zu sehen, muss man ja auch ehrlicherweise zugeben. Aber es erweitert dein Playbook einfach um einen weiteren Spielzug, wo du halt sagst, okay, gerade in kritischen Situationen, Vierter und Eins, Vierter und Inches, in wichtigen Spielen auch mal für Feldposition oder für Touchdown nachher. Ja, ist einfach eine weitere Möglichkeit. Und wenn sie das Gefühl haben, okay, mit AJ Barner ist das besser als mit Sam Darnold, dann warum nicht? Ne? Warum nicht? Und wie gesagt, ist einfach die Flexibilität da halt einfach. Und deswegen ist auf jeden Fall ist gut. Also, ne, das ist einfach nochmal, dass du sagst, du bist ein bisschen unberechenbarer.
Ja, und dann haben wir jetzt, bevor wir zur Defense springen, noch was Neues für euch. Wir wollen nämlich den Podcast noch so ein bisschen bekannter machen und ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Und dafür könnt ihr auch was für uns tun.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Genau, und dann können wir kommen zur Defense. Da hattest du auch ganz am Anfang schon mal gesagt, dass die Defense wirklich einen richtig, richtig guten Job gemacht hat. Hervorragend, Next-Man-Up-Mentalität habe ich mir aufgeschrieben. Weil auch die Backups, die jetzt spielen mussten aufgrund von Verletzungen, wirklich wieder hervorragend gespielt haben. Und die Defense hat die Cardinals eben zu quasi jedem Zeitpunkt des Spiels dominiert. Das war wirklich Wahnsinn, das mit anzusehen. Gerade rund um die Halbzeit hatten sie dann teilweise auch einen sehr undankbaren Job, weil eben die Offense da so viel zunichte gemacht hat. Hatten mehrere Goal-Line-Stands, die sie erfolgreich durchs Ziel gebracht haben, wo sie den Ball für die Offense wieder gewonnen haben und dann eben die Fehler der Offense, also die Fumbles und die Interception eben zunichte gemacht wurden und dann mit kurzem Feld nach kurzer Pause wieder drauf mussten. Und das ist natürlich, wenn du so wenig Ausruhzeit hast, das führt dann letztendlich logischerweise auch zu Fehlern, die du machst oder eben Unkonzentriertheiten in der Coverage. Und das haben die Cardinals dann ein, zwei, dreimal nutzen können. Insgesamt aber wie gesagt eben total guter Eindruck von der Defense, hat mir sehr gut gefallen. Genau. Wie siehst du das?
Ja, kann ich absolut nur unterstreichen. Wir haben ja schon über den ersten Forced Fumble gesprochen von Tyrese Knight, mit der Recovery von DeMarcus Lawrence dann für den zweiten Touchdown der Seahawks quasi dann im Spiel. Ja, man hat einfach gesehen, Jacoby Brissett ist jetzt eher auch kein, muss ja auch ehrlich sein, er ist jetzt kein High-End-Quarterback. Trotzdem hat er für 258 Yards geworfen und zwei Touchdowns geworfen, was okay ist, angesichts aber eher dessen, dass er wirklich ja teilweise ein kurzes Feld hatte, aber dann die Seahawks auch hinten raus gerade. Ja, ein bisschen weniger konzentriert waren, was aber auch dann irgendwo verständlich ist, ne, gerade wenn das Spiel auch so weit dann auch, sag ich mal, auseinander lag, dann halt auch, ne, vom Scoring her. Deswegen absolut verständlich da dann auch irgendwie, ne, dass es dann manchmal nicht ganz so ist. Also, wie gesagt, klar, Tyrese Knight, unfassbarer Spieler gewesen. Ich muss aber auch sagen, was mich persönlich sehr gefreut hat, ein Spieler auch, zu sehen, der wieder ein bisschen mehr zu funktionieren scheint, ist Rick Woolen.
Ja, auf jeden Fall.
Muss ich sagen, weil ich bin auch froh, dass die Seahawks ihn nicht abgegeben haben. Zur Trade Deadline gab ja auch einige Gerüchte, dass sie ihn vielleicht abgeben wollen. Aber ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass sie ihn behalten haben, weil ich auch finde, gerade in den letzten Jahren ist er, was athletisch eigentlich auch angeht, ein sehr, sehr guter Cornerback, passt absolut in dieses defensives Scheme auch einfach rein. Und das wäre irgendwie so ein bisschen schade gewesen, wenn man jetzt so, ja, das stimmt, er hat nicht die besten Spiele auch gehabt. Wie gesagt, ich erinnere mich auch gerade immer an das erste Spiel gegen die 49ers, ne, wo er auch gerade hinten raus zweimal zu sehr auf eine Interception gehen möchte, gerade auch dann mit dem Game-Winning-Touchdown dann der 49ers auch, wo er eigentlich nur auf die Interception geht, anstatt einfach den Ball, sag ich mal, tot zu machen in dem Moment. Hat er ein bisschen auch gebraucht, ne? Ist dann ja auch aus dem Dev-Chart ein bisschen zurückgerutscht, was das angeht. Und deswegen freut es mich wirklich, weil ich glaube, wenn man Rick Woolen und Devin Witherspoon hat, das ist schon, da hast du zwei Cornerbacks, sag ich mal, schon, die echt, echt richtig gut sind. Und kannst dann aus dem Slot sowohl mit Pritchard spielen, wie auch mit Kendrick zum Beispiel, der auch, finde ich, immer einen relativ guten Job macht, auch wenn er jetzt, sag ich mal, weniger Snaps gespielt hat. Also von daher, du hast schon eine Defense, die zurzeit sehr, sehr gut funktioniert. Die Front funktioniert sehr, sehr gut. Hast auch immer wieder das Gefühl, Uchenna Nwosu ist zurzeit on peak. Okay. Und das gerade, weil wir ja viel auch gerade über die Offense gesprochen haben, ne, die Defense, die trägt dich halt auch gerade so ein bisschen. Klar, es gab so ein paar Situationen, wie gesagt, nach dem Fumble, nach der Interception, wo sie schnell wieder aufs Feld mussten, wo sie wenig Raum nur noch hatten, sag ich mal, bis zur eigenen Endzone. Und dass du da halt nicht alles verteidigen kannst, ist dann halt irgendwie auch klar. Aber nichtsdestotrotz haben sie in den wichtigen Situationen, ich glaube auch dreimal an einen Turnover by Downs hervorgerufen. Ne? Also genau, auch, ja. Auch da muss man sagen, bis ran hinten sehr, sehr konsequent dann auch gespielt. Und wie gesagt, dass denn der ein oder andere Fehler mal passiert, ist dann halt auch klar. Ne? Aber wie gesagt, also muss ich sagen, also wirklich rundum, also von allen Positionen, von der D-Line angefangen, über die D-Backs hinten weg, sehr, 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 sehr gutes Spiel gewesen. Zeigt der Score halt einfach auch. Und ne? Wenn die Defense halt quasi zwei Touchdowns erzielt, dann hat das schon einiges an Aussagekraft, definitiv auch.
Also was ich auch wirklich wieder krass fand, war der Pass Rush. Also das waren ja die 5 Sacks sind allesamt in der ersten Halbzeit zustande gekommen. Aber sie haben vor allem auch über das gesamte Spiel 23 Pressures kreiert. Das ist der höchste Wert diese Saison bisher in der gesamten NFL. 23 ist mega krass viel. Also Brissett hat auch einfach fast nie Zeit gehabt, mal einen Wurf an den Mann zu bringen. Und das natürlich dann auch in der ersten Halbzeit direkt in die beiden Touchdowns da umgemünzt. Du hattest eben schon mal so ein bisschen angesprochen, dass die Cardinals da den zusätzlichen Lineman reingebracht haben, den in Motion gebracht haben. Und das finde ich auch wirklich krass, wie Mike McDonald da ein Play kreiert hat, was er von den Cardinals kannte, weil die das häufiger spielen, eben mit dem zusätzlichen Lineman, den sie dann in Motion rüberbringen, bei dem mit weniger Rushern trotzdem die Mitte offen ist und Knight eben zweimal auf die gleiche Art und Weise den Ball rausschlagen kann und dann witzigerweise ja auch noch DeMarcus Lawrence zweimal auf die gleiche Art und Weise den Ball aufsammelt und zurück in die Endzone trägt. Das ist wirklich witzig und einfach klasse gespielt und besser kannst du Pass Rush nicht spielen. Das ist wirklich...
Ja, absolut, weil wie gesagt, die Seahawks, die spielen ja auch wenig eigentlich im Blitz, da muss man ja ganz klar sagen. Also es sind meistens 3 bis 4 Rusher, die halt nur kommen und trotzdem kreieren sie so viel Druck auf die Quarterbacks, auf die Runningbacks, dass du halt sagst, boah, es ist schon herausragend. Du hast das Spiel, den zweiten Fumble auch gerade schon angesprochen. Na, auch da nochmal so ein bisschen drauf geschaut. Ne, Jacoby Brissett steht in der Shotgun bei einem 11er-Personal, also ein Runningback, ein Tight End. Also jetzt schon eher Richtung Pass auch ausgelegt.
Ja, auf jeden Fall.
Die Seahawks, ganz interessant, stehen mit 7 Leuten vorne an der Line, also zeigen eigentlich 7 Blitze halt an. Nach dem Snap sind es dann aber nur 5, was natürlich dann auch schwer ist für so eine O-Line, sag ich mal, auch herauszufinden, okay, wer kommt jetzt wirklich. Nichtsdestotrotz hast du mit der O-Line, also mit dem Center, den beiden Guards und den beiden Tackles, ja trotzdem schon mal 5. Und den Running Back, der war auch noch im Blocking drinne. Das heißt, du hast wieder eigentlich eine Überzahl von 6-5 gehabt aus Sicht der Cardinals. Und du hast es wieder nicht geschafft, Jacoby Brissett nur ansatzweise Zeit zu geben, weil er hat ja den Snap bekommen Und der Running Back hat einfach seinen Block verpasst oder verloren, mehr oder weniger, gegen Tyrese Knight, der unmittelbar frei war. Aber nichtsdestotrotz waren sowohl Right Guard und Right Tackle auch direkt geschlagen. Das heißt, du hast wieder über die Defense linke Seite so viel Druck zugelassen, dass wenn nicht Tyrese Knight den Strip Sack gemacht hätte, dass sicherlich einer der anderen beiden ihn geholt hätte. Ja. Und klar, du hast es angesprochen, dass der Ball dann natürlich direkt wieder zu D-Law bounced, auch genau wieder, ne, dieses, nicht, dass er weiterrollt oder halt so ein, ja, ich sag mal, so ein bisschen goofy wird halt da, ne, dass er so ein bisschen durch die Gegend hoppelt irgendwie, ne, sondern er bounced schön, dass du ihn einmal hochnehmen kannst. Ja, und das ist zurzeit einfach Elite halt auch, ne, muss man ganz klar sagen, ne, du hast den Pass Rush angesprochen, auch da wieder so die PFF Grades. Klar, Tyrese Knight durch seine 2 Strip Sacks bei 97,8, ne, also viel besser geht's halt nicht, ne, aber ja. Auch Derek Hall 72,5, Byron Murphy auch interessant, 69,3, D-Law 66, Chandan Wosu 65, ne, also das ist schon sehr, sehr advanced auf jeden Fall. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist schon herausragend. Und das steht auch für diese Defense auch zurzeit, ne, für diese Mike McDonald Defense. Die Run Defense ist ein bisschen schlechter im Vergleich dazu, aber da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja so ein bisschen immer noch ein Thema ist. Aber nichtsdestotrotz lässt die Seahawks Defense mit Abstand die wenigsten, oder was heißt nicht die wenigsten, aber halt sind die drittbeste Rush-Defense, sage ich mal, was rein auf die Yards per Game angeht. Also sie lassen keine 100 Yards im Spiel zu im Durchschnitt. Klar, jetzt waren es ein bisschen mehr, aber auch dem, sage ich mal, geschuldet, ne, dass das Spiel hinten raus dann ein bisschen ja entschieden halt auch war schon. Wie gesagt, also da die Seahawks-Defense absolut on point, muss man ganz klar sagen. In allen Bereichen, in allen Positionen. Ja. Ne, wir haben es gesagt, ne, sowohl was die Defensive Line angeht, was dann die Cornerbacks angeht, was die Linebacker angeht, die Safeties machen einen guten Job. Nick Emmanworry, ich bin übrigens ein großer Fan auch an der Stelle.
Ja, mega geil, ja.
Ne, also ein unfassbarer Pick, den sie damals im Draft jetzt gemacht haben. Auch in der Zusammenspiel mit Kobe Bryant auch echt cool zu sehen, weil Emmanworry setzen sie ja auch dann gerne mal in der Coverage auch ein, das auch mega zu sehen. Und man muss ja auch sagen, ein wichtiger Bestandteil mit Jordan Love fehlt ja zurzeit eigentlich auch. Ne?
Das auf jeden Fall, ja.
Ne? Also das wäre ja dann auch nochmal, ja, sie eben selbst nochmal überlassen seiner Kreativität, ne? wenn so ein wichtiger Spieler, so ein erfahrener Veteran, sage ich mal, dann auch noch dabei ist. Das wäre schon wichtig, sage ich mal, den fürs Ende der Saison und dann mögliche Playoffs, sage ich mal, auch wieder zurückzubekommen. Aber das gibt natürlich dem Team und dem Spieler persönlich auch die Möglichkeit, sich wirklich auf seine Recovery zu konzentrieren, weil du halt sagst, okay, es funktioniert gerade auch einfach sehr gut und ne, jeder kennt den Spruch, never change a winning team, ne, ist dann natürlich dann auch so, ne, du möchtest dann ja auch als Coaching-Staff nicht so viel Einfluss auf jetzt die Defense in dem Fall nehmen, dass du sagst, okay, ich muss diesen Spieler unbedingt wieder zurückbringen, weil er eine sehr, sehr hohe Qualität hat, unbestritten, aber es funktioniert ja gerade halt einfach. Und ja, deswegen bin ich einfach auch ein Fan davon zu sagen, ja, hey, es funktioniert gerade auch, dann müssen wir es halt einfach auch erstmal so lassen. Egal, ob jetzt der Spieler, sag ich mal, wieder fit ist oder nicht. Wenn es dann natürlich nachher wieder passt und er bei 100% ist, ist es definitiv auch ein Spieler, der die Defense nochmal auch besser machen kann.
Auf jeden Fall. Und das ist auch genau das, was ich eben mit dieser Next Man Up Mentalität meinte. Ne? Also klar, dir fehlt halt Love dafür, spielt halt jetzt dann Kobe Bryant wieder mehr und sieht einfach extrem gut aus. Hat 2-3 Pass-Breakups dabei und verteidigt gut in der Coverage. Nehemiah Pritchett, dieser eine Pass-Breakup da in der Endzone, wo er den sicheren Touchdown noch verhindert, indem er den Ball da rausschlägt. Wahnsinns-Play, kannst du nicht besser spielen. Oder Emmanworry, der 4 Pass-Breakups hatte. Das ist so eine krasse Statistik. Zusätzlich noch 9 Tackles, glaube ich, und damit die meisten Tackles im Team. Also einfach auch wirklich überall auf dem Feld gewesen. Ich glaube, wenn ich 2 Sachen rausnehmen müsste, die mir nicht so gut gefallen haben, dann war es in der Laufverteidigung schon nicht so gut wie die Wochen davor. Da würde ich dann vor allem die explosiven Runs von DeMarcado nehmen. Der ist ja schon zweimal da sehr gut durchgekommen, auch Jacoby Brissett als Scrambler hat viermal ganz gut Yards gemacht.
und First Downs geholt. Und natürlich Trey McBride, der Tight End der Cardinals, hat 9 Catches gehabt für 127 Yards. Das ist eine Menge. Und da war 2-3 Mal die Coverage auch nicht so richtig gut. Das wären so die Sachen, die ich ansprechen würde. Aber ansonsten sah das echt rundum nach einer wirklich guten Leistung aus.
Ja, definitiv. Klar, wie gesagt, die gerade die Run-Defense, die ist auf jeden Fall schon besser gewesen. Da wollen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ist jetzt auch mit die Mercado kein krasser Running Back, sage ich mal jetzt halt, ne? Also kein High-End Running Back. Mit McBride muss man aber auch halt dazu sagen, ist einer der Top Receiver halt auch gerade bei den Tight Ends sowieso. Ist, glaube ich, an 2 bei den Tight Ends. Ich glaube, nur Tyler Warren ist davor von den Colts. Der aber auch ein Spiel mehr hat, muss man an der Stelle sagen. Also Trey McBride ist overall, also von allen Receivern, sage ich mal, oder von allen, die Pässe fangen. McCaffrey ist zum Beispiel auf 6, ne, als Running Back mit fast 700 Yards. Aber McBride ist overall an 17. Und bei Tight Ends ist er an 2. Also von daher sage ich, es haben schon einige Mannschaften mit ihm Probleme, einige Teams mit ihm Probleme. Es war jetzt auch sein 6. Touchdown dann im Jahr. Also von daher ist schon ein Spieler, der an sich schon einen Unterschied einfach auch macht. Aber klar, natürlich ist nicht alles gut gewesen auch. Das werden sie sicherlich auch ansprechen. Auch eine Defense hat dann ja ihren Stolz und sagt halt, hey, pass auf, wir geben jetzt nicht einfach irgendwelche Punkte her oder verschenken jetzt nicht irgendwie was. Aber wenn man das ganze Spiel an sich nimmt und auch da wieder das Game-Management sieht, finde ich, haben sie zum richtigen Zeitpunkt haben sie geliefert. Und hinten raus kann man denn mit einem Augenzwinkern wahrscheinlich sagen, hey, ist schon okay halt dann auch. Und deswegen, ja, ist aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel von der Defense einfach auch gewesen. Und deswegen, ja, mega, mega cool einfach. Also aus Seahawks-Sicht, weil wir haben ja jetzt das ein oder andere Spiel schon gehabt, was wirklich klar auch war, ne, wo die Seahawks relativ schnell auch den Sack zugemacht haben. Und auch da, ich habe es, glaube ich, zum Anfang der Folge auch schon mal gesagt, das kennen wir ja so eigentlich nicht von unseren so geliebten Seahawks. Ne, so, dass sie die Spiele zumachen, dass sie relativ schnell für klare Verhältnisse sorgen. Sondern es war in den letzten Jahren immer so, sie haben vielleicht mal hoch geführt, sind dann hinten raus, aber ist ihnen so die Luft ausgegangen, dass das Gefühl hat, oh, jetzt wird es aber nochmal eng. Und ich finde, da schaffen sie es in diesem Jahr, in dieser Saison speziell, die Spiele zuzumachen, keine Chance mehr zu lassen. Wir haben es vorhin angesprochen, ne, manchmal kommt es auch dann auf die richtigen und wichtigen Plays dann auch an, ne, wo es dann sich nochmal ändern könnte. Klar, wie gesagt, wir haben über den 2. Sam Darnold Fumble gesprochen, wo dann die Defense aber, sag ich mal, einsteht für und die Cardinals halt einfach bei nur 16 Yards in diesem Drive hält und einen Turnover on Downs kreiert, wo es vielleicht hätte nochmal eng werden können. Und deswegen muss man sagen, rund um dieses Jahr die Seahawks, und wir haben auch da zum Anfang drüber gesprochen, man mag fast gar nicht so das Ganze für wahr haben halt auch, ne, weil, wie gesagt, wir kennen es einfach auch ein bisschen anders. Aber klar, jetzt sollte man dann auch nicht zu viel hinterfragen und nicht zu viel nachdenken, sondern halt einfach, ja, dieses nächste Spiel gegen die Rams ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ja. Man kann einen wichtigen Schritt selber gehen, aber auch dann, selbst wenn man das Spiel gewinnt, ist noch nichts gewonnen, und selbst wenn man dann auch das Spiel verlieren sollte, ist auch nichts verloren. Ne? Also von daher, dessen muss man sich, glaube ich, auch immer bewusst sein. Wie gesagt, wichtiges Spiel, aber wir sind dann auch erst in Woche 11, also von daher ist alles auch noch weit offen halt. Ich glaube, es ist schon wichtig, so Teams wie die 49ers und die Cardinals jetzt zurückzuhalten halt auch, ne, dass du sie halt nicht nochmal rankommen lässt, dass du halt dann auf jeden Fall mindestens über die Wildcard, sag ich mal, in die Playoffs kommst und im Idealfall natürlich selber einfach deine Division gewinnst.
Es ist halt trotzdem auch auf jeden Fall einfach ein wahnsinnig spannendes Spiel, weil du natürlich also wenn du jetzt mal von den Buccaneers absiehst, hatten wir halt bisher auch einige Teams, die vielleicht nicht so sehr auf Augenhöhe waren. Und die Rams sind jetzt das erste Mal ein Team, wo ich sage, wir sind richtig in der Saison angekommen. Und das ist ein wirklicher Gegner auf Augenhöhe mit
mit solchen Gegnern werden wir uns dann in den Playoffs eben messen müssen. Und das ist für mich eine bessere Standortbestimmung als dieses Cardinals-Team, was, tut mir leid, aber halt einfach nicht die Qualität hat, wie die Rams es haben. Oder auch die Commanders letzte Woche. Das ist einfach die bessere Standortbestimmung und natürlich einfach, es wird einfach ein spannenderes Footballspiel werden. Das sind natürlich auch die Sachen, die einfach cool sind.
Ja, absolut richtig, klar. Du hast jetzt, sage ich mal, Teams gespielt, wie halt die Cardinals. Die hast du jetzt zweimal gehabt schon. Hast da beide Spiele natürlich gewonnen. Das erste Spiel gegen die Cardinals war relativ eng mit 23-20 am Ende, da muss man auch sagen. Hast New Orleans gespielt, hast Jacksonville gespielt, hast Houston gespielt, Commanders dieses Jahr halt auch nicht so krass. Na, also von daher gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt die Mannschaften, vor allem mit LA, klar, nächste Woche dann oder darauf die Woche die Titans, okay, die muss man wieder ein bisschen rausnehmen. Minnesota dann schon wieder eher, auch wenn der Rekord nicht ganz so hoch ist. Atlanta ist dann, ist so ein Trap-Game, haben die Colts ja auch so ein bisschen fast erleiden müssen, sage ich mal, auch jetzt bei dem Spiel in Berlin.
Ja.
Ja, und hast dann in Woche 15 die Colts selber, ne, die ja auch so ein bisschen Phoenix aus der Asche mäßig gekommen sind.
Ja.
Hast dann LA nochmal, klar, Panthers sind auch nach dem schlechten Start auf einmal im Laufen und dann das letzte Spiel gegen die 49ers. Also sagen wir mal so, der Schedule ist im Vergleich zu den Teams, die wir davor gespielt haben oder bisher gespielt haben, auf jeden Fall deutlich schwerer jetzt hinten raus. Und deswegen, klar, jetzt wird sich zeigen, wie gut ist das Team wirklich? Wie geht man vielleicht auch mal mit Rückständen um?
Ja, genau.
Und dementsprechend bin ich wirklich gespannt.
Okay, dann vielleicht noch, was habe ich noch vergessen?
Oh ja, und an der Stelle, was ich noch ganz kurz vergessen habe, zum Schedule fällt mir gerade auf. Du hast noch nur 3 Heimspiele und hast 5 Auswärtsspiele.
Gut, ja, also
auswärts. Obwohl auswärts, genau, gefällt uns ja zurzeit ganz gut.
Das ist ja erstaunlicherweise, genau.
Aber ist vielleicht ja auch immer so eine Geschichte, ne, mit dem Traveling und sowas halt alles. Ne? Sollte man nicht ganz, nicht ganz außer Acht lassen. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ne, alles gut. Ich hatte nur nochmal überlegt, was wir noch vergessen haben. Mir sind noch die Linebacker aufgefallen. Da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen. Also klar, natürlich Tyrese Knight, weil er eben diese beiden super Sex dann hatte. Das ist er durch Einzelleistung aufgefallen. Ansonsten aber auch mit Drake Thomas gemeinsam einen soliden Job auf der Linebacker-Position gemacht. Ich würde nicht sagen, dass sie Ernest Jones vergessen gemacht haben, aber zumindest haben sie eben ein gutes Spiel absolviert und es ist nicht wahnsinnig aufgefallen, dass Jones fehlte. Trotzdem wünsche ich mir, dass er schnell wieder zurückkommt, natürlich. Genau. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles soweit besprochen, was die Defense angeht. Wenn du sonst nichts mehr hast, könnten wir dann zum Ende kommen.
Ich habe eigentlich nichts mehr. Nee, wir haben alles schön. Ehre, wem Ehre gebührt, haben wir alle angesprochen.
Denke ich auch, genau.
Nee, aber klar, Ernest Jones ist auch nochmal so ein Unterschiedsspieler, so ein bisschen wie Julian Love natürlich auch.
Ganz genau.
Wo du halt sagst, boah, das, der würde dir nochmal gut tun irgendwie. Aber ja, wird man sehen. Julian Love ist noch on Injury Reserve. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der da drauf? Ich glaube, Anfang November, glaube ich, ne? Haben sie ihn aufgesetzt.
Ja.
Genau, am 1. Das heißt, er braucht noch ein bisschen, bis er wieder zurückkommt. Und Ernest Jones. Wird man sehen, was ist. Aber wie gesagt, die Defense, die klickt zurzeit. Klar, mit dem kleinen Fragezeichen, dass man sagt, hey, es ist noch nicht so gegen die High-End-Gegner gewesen. Aber auf der anderen Seite, a win is a win und von daher nimmt man das mit. Und ne, du stehst jetzt mit 7-2, hast alles selber in der Hand und genauso möchtest du es ja haben.
Sag genau
ich mal, in Richtung Saisonfinale. Und deswegen bin ich auch da wieder dabei, nicht zu sehr drüber nachdenken und nicht zu sehr wie hätte, wenn und aber, sondern wir surfen die Welle jetzt weiter, sie läuft gerade gut. Und ja, wir bleiben dabei. Es ist jetzt ein mega interessantes Spiel gegen die Rams am Sonntag. Und da, wie gesagt, wird es keine Vorentscheidung geben, aber es wird zeigen, woraus das Team jetzt wirklich geschnitzt ist, auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. weil da kommt wirklich ein Team auch klar 7-2. Wie gesagt, die haben die Cardinals sehr, sehr überzeugend geschlagen. Die 49ers sehr, sehr überzeugend geschlagen, Entschuldigung. Von daher, ja, das wird ein richtiger Test. Und dann denke ich mal, wenn wir das Spiel positiv gestalten, dann sind wir auch bald wieder dran mit Sunday Night oder sowas. Da werden sie irgendwann irgendein Spiel nochmal hinschieben. Das habe ich übrigens auch von den Kollegen des Seahawks, haben wir das auch erzählt, dass das sehr, sehr gut möglich ist, dass jetzt zum Saisonfinale hinten raus, auch gerade so das Spiel der Colts und so.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Könnte theoretisch sein, dass sie da immer mal wieder auf den Schedule einwirken und da halt sagen, würden wir gerne anders machen. Aber auch das ist ja noch Zukunftsmusik und da ist ja jetzt auch noch nichts passiert und deswegen bleiben wir erstmal so, wie alles geplant ist, würde ich sagen.
Genauso machen wir das. Das war ein super Wort zum Sonntag und ich würde sagen, damit entlassen wir euch und beenden die Folge so, wie wir das seit Jahren tun, mit einem gemeinsamen Go Hawks!
Go Hawks!
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.